Und wieder berichtet Horst Gungel, der Mensch, von seinem verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Dies ist die Szene 19 mit dem Titel Eine neue Partei in Hanau. Ich war immer politisch interessiert, war immer politisch denkend, doch hatte ich mich bis 1980 immer noch keiner Partei angeschlossen. Ich fand die alle reichlich suboptimal. Also die CDU wäre für mich damals überhaupt nicht in Frage gekommen, denn weite Teile dieser Partei waren damals von einem obrigkeitsstaatlichen Denken geprägt. Da war nur wenig Wertkonservatives, aber sehr viel Reaktionäres und Rechtslastiges. Noch zu Beginn der 70er Jahre gab es den Wunsch, die ehemaligen deutschen Ostgebiete wieder zurückzubekommen, das Reich in den Grenzen von 1937 wiederherzustellen. Im Jahr 2016 habe ich einmal einen Vortrag eines Mitglieds des Bundesvorstands der AfD gehört, von Armin Paul Hampel. Und dieser AfD-Funktionär vertrat die These, das, was inzwischen die AfD vertreten würde, sei nichts anderes, als was in den 50er und 60er Jahren CDU und FDP vertreten hätten. Und ich muss sagen, ich konnte ihm in diesem Punkt nur zustimmen. Ja, das war definitiv so. Deshalb kam damals die CDU für mich ebenso wenig in Frage wie zunächst auch die FDP. Die FDP hatte sich allerdings Ende der 60er Jahre zu einer fortschrittlichen linksliberalen Partei gemausert. Karl Hermann Flach hat ihr ein progressives Image verpasst. Sie stand jetzt für das, was in den USA für liberal galt, für eine Alternative zum reaktionären Kern der Republikaner. Das wäre in der Tat eine Alternative, dachte ich mir daher einmal. So war ich 1970 bei einer offenen Mitgliederversammlung der FDP in Hanau. Der Fraktionsvorsitzende dieser Partei im Bundestag, Wolfgang Michnick, war da. Aber ich habe mir auch die Basis betrachtet und die war in Hanau noch stark anders ausgerichtet. Zum Teil wie die alte, autoritäre FDP. Unter anderem war das spätere Bundesvorstandsmitglied der Republikaner, Bert Rüdiger Förster, Mitglied dieser Hanauer FDP. Von Seiten meines Vaters her war ich ursprünglich der SPD zugeneigt. Jedoch hatten spätestens die Notstandsgesetzgebung mich zu dieser in Opposition gebracht. Ich habe dennoch auch dort einmal hineingeschnüffelt, eine Juso-Sitzung besucht, in Großauheim, und das schien mir alles zu klein. Auf der linken Seite des Spektrums bildeten sich Anfang der 70er Jahre massenweise linke Gruppierungen und auch Parteien, die jedoch in erster Linie damit beschäftigt waren, sich voneinander abzugrenzen und keinerlei Perspektive aufwiesen, jemals eine gesellschaftliche Relevanz zu erreichen. Politik muss aber immer darauf ausgerichtet sein, tatsächlich Einfluss zu nehmen, Gesellschaft zu gestalten. Und diese Kraft fehlte allen diesen linken Parteien. Vielleicht mit Ausnahme der DKP, die allerdings durch ihre enge Beziehung zur DDR stark belastet war. Andererseits war das die einzige Kraft, die zumindest in einigen Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen, auch im Main-Kinzig-Kreis, gestaltend mitwirkte. Ich habe mir tatsächlich überlegt, mich dort zu engagieren. Andererseits gab es den radikalen Erlass. Wer in der DKP war, hatte keine Chance, in den Staatsdienst zu kommen. Und ich wollte Lehrer werden. Mein Freund Arya Maitre, Wirtschaftspädagoge wie ich, hat daher seinerzeit Berufsverbot bekommen. Nach reiflichem Überlegen sagte ich mir, dass meine Affinität zu dieser Partei nicht groß genug war, um dafür meine berufliche Karriere zu riskieren. Und dann muss ich allerdings auch zugeben, dass ich in meiner Entscheidungssuche, wo ich mich einbringen könnte, von einem Mann beeinflusst wurde, von dem man es kaum annehmen sollte. Von Adolf Hitler. Nicht, dass ich irgendeinen Hauch einer Sympathie für diese Figur gehabt hätte. Aber ich hatte bekanntlich sehr viel gelesen. Dabei hatte ich unter anderem auch zu Hitlers Mein Kampf gegriffen. Ein Wälzer, der ungelesen seit 1939 in unserem Bücherschrank steht. Die Jubiläumsausgabe zum 50. Geburtstag des Führers. Vielleicht wäre es ganz gut, mein Großvater hätte da früher mal reingeschaut. Ich bin jedenfalls auch nicht sehr weit gekommen, nicht über die Seite 56 hinaus. Ich fand das Buch grottenschlecht. Ein Satz ließ mich allerdings ins Nachdenken kommen. Hitler schreibt da, dass er im Alter von 30 Jahren der NSDAP beigetreten sei und ergänzt das durch seine Bemerkung, dass sich ein Mann seiner Meinung nach nicht vor seinem 30. Lebensjahr politisch engagieren sollte. Es standen keine Gründe da, warum er das nicht tun sollte. Vermutlich war es einfach eine reine Rationalisierung, die Tatsache berücksichtigen, dass er erst in diesem Alter politisch aktiv wurde. In vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Sport, ist es ja bekanntlich so, dass man sich bereits in sehr jungen Jahren entscheiden und einbringen muss. Und genau diesen Aspekt fand ich interessant. Ja, ich wollte mich politisch einbringen, Einfluss nehmen. Aber es war offensichtlich nicht nötig, sich bereits in sehr jungen Jahren in die Parteiarbeit zu engagieren. In der Politik kann man ja schlicht nicht mehr Einfluss nehmen, nicht mehr gestalten, als es dieser unmögliche Hitler in äußerst verhängnisvoller Weise getan hat. Und der Politik reicht es offensichtlich, wenn man erst im Alter von 30 einstieg. Wenn ich in sozialer und pazifistischer Weise Einfluss nehmen wollte, war es also auch nicht nötig, mich bei dem schlechten Parteienangebot, das es 1970 gab, schon festzulegen. Ich beschloss also, wenn sich nicht die absolute Superpartei finden würde, bis zu meinem 30. Geburtstag mit dem Eintritt in die Partei, die meine Position dann am nächsten stand, zu warten. Und als ich 30 war, hatte sich mit den Grünen eine Partei gefunden, die meinen Positionen sehr nahe stand und die Aussicht hatte, parlamentarisch Einfluss zu nehmen. Und im Jahr 1982 hatte ich, im Altauheim sitzend, beschlossen, mich in Hanau in die Politik einzubringen. Ich war auch der GAL, der Grünen-Alternativen Liste in Hanau, beigetreten, die sich einmal wöchentlich im Thomas-Münzer-Keller traf. Der Hanauer Anzeiger hatte sich auf diese Gruppierung als seinen Lieblingsfeind eingeschossen, weil mehrere Mitglieder dieser GAL zuvor in K-Gruppen, in kommunistischen Splittergruppen, aktiv waren. Und bei den Kommunalwahlen 81 zogen die Grünen in fast alle Stadtverordnetenversammlungen Hessens ein, nicht jedoch in Hanau. Dort hatte nicht die Grünen, sondern die GAL kandidiert. Ich vertrat bei der GAL von Anfang an die Meinung, der Name GAL sei durch die Schmutzkampagne des Hanauer Anzeigers verbrannt. Andererseits seien die Grünen inzwischen als Markenartikel eingeführt und bei einem großen Teil der Bevölkerung positiv besetzt. Man müsse sich daher das Markenimage zunutze machen, die GAL auflösen und sich als Grüne neu konstituieren. Ja, das war zwar logisch, allerdings rief es erhebliche Widerstände hervor. Meine Argumentation war vom Marketing her betrachtet völlig vernünftig. Aber Marketing war nicht nur damals bei grünen Alternativen höchst verpönt. Ich argumentierte dagegen, sei zwar schlecht, in erster Linie auf Marketingmittel zu setzen, wenn man aber die Chance hätte zu wählen, ob man den Markenartikel Grüne in die Stadtverordnetenversammlung bekäme und damit Einfluss nehmen könne, oder als Gall trotz gleicher Inhalte beide im außerparlamentarischen Schnollminkel bleiben müsse, dann wüsste ich, wie ich zu entscheiden hätte. So klar und einfach die aufgezeigte Alternative war, es dauerte ein langes Jahr, bis meine Meinung mehrheitsfähig war und im November 1983 ein grüner Ortsverband in Hanau gegründet wurde. An diesem Tag versammelten wir uns nicht im sehr alternativ anmutenden Thomas-Münzer-Keller, sondern in einem Nebenraum der Hanauer Stadthalle. Die Gründung ging erstaunlich reibungslos über die Bühne, denn einige wenige besonders hartgesonnene Gallier waren nicht erschienen. Statt eines Vorstandes, so etwas war damals bei den Grünen noch verpönt, wurde ein dreiköpfiger Sprecherinnenrat gewählt. Elmar, Monika und ich waren ab jetzt Sprecherinnen der Grünen Hanau. Ich wurde damit betraut, die Verwaltungsarbeit zu machen, Buchführung, Mitgliederverwaltung, Kasse und Kontakte. Mein erster Auftrag war, eine Betriebsbesichtigung der Hanauer Nuklearbetriebe zu vereinbaren. Die junge Hanauer Partei wollte, dass mindestens einer der frisch gewählten grünen Landtagsabgeordneten mitkäme und dass unter anderem Vorstandsmitglieder einiger der Hanauer Nuklearbetriebe anwesend zu sein hätten. Ganz schön anmaßend. Kurz etwas zum Hintergrund. Hanau war damals das Herz der deutschen Atomtechnik. In den 50er Jahren gab es eine Art Atomeuphorie. Es ging um die, angeblich, friedliche Nutzung der Atomkraft. Es gab damals sogar einen Bundesatomminister, der hieß wirklich so. Und das war Franz Josef Strauß. Damals wurde Atomtechnologie vor allem von der Degussa in Hanau entwickelt. Die entsprechenden Abteilungen wurden dann aus haftungsrechtlichen Gründen zu selbstständigen Firmen und alle diese hatten ihren Sitz in Hanau-Wolfgang. Es waren dies Alchem, Nukem, NTL, Transnuklear, RBU und Hobeck. Am nächsten Tag verfasste ich das Schreiben an die Nuklearbetriebe. Ich machte mir wenig Hoffnung, dass die ausgerechnet uns in ihre Betriebe reinlassen würden. Trotz dieser Skepsis fertigte ich als erstes Briefpapier an. Mit Letra Z Aufreibebuchstaben. Computer war damals noch nicht. Und dann setzte ich ganz frech den Tag der Betriebsbesichtigung fest. Gab die Zahl der grünen Delegationen mit 20 bis 30 an, darunter Landtagsabgeordnete und der neue Sprecherinrat der Grünen Hanau, und schickte den Brief, wie damals üblich, mit der gelben Post nach Wolfgang. Mein Schreiben wurde hinterher von den Grünen gelobt, nur Elmar echauffierte sich über die Bezeichnung Ortsgruppe Hanau. Das könne man doch nicht machen. So hätte das bei den Nazis gehießen. Bei uns müsste das natürlich Ortsverein heißen, wie bei der SPD. Glücklicherweise habe ich Elmar niemals erzählt, dass ich die grünen Hanau vom selben Tisch aus verwaltete, von dem mein Großvater ein halbes Jahrhundert zuvor bereits die Ortsgruppe Großauheim der NSDAP verwaltet hat. Sonst wäre die Kacke wirklich am Dampfen gewesen. Ja, und das, obwohl der Tisch absolut keine Schuld daran hatte. Natürlich habe ich das Briefpapier nicht auf Ortsverein geändert. Ich wollte, dass wir genauso wenig mit den Sozis in einen Topf geworfen werden wie mit den Nazis. Auf dem Briefpapier stand fürderhin Ortsverband Hanau. Ja, in der Politik sind manchmal komische Sachen wichtig. Aber weiter mit diesem Schreiben. Das war jetzt mit der gelben Post dorthin gegangen und diese gelbe Post, die Deutsche Bundespost, war damals zum Glück noch nicht privatisiert und funktionierte daher noch gut. Am nächsten Morgen war der Brief beim Empfänger und schon am Nachmittag kam ein Bote der Nuklearbetrieb im schwarzen Mercedes im Aufwandeweg vorgefahren und überreichte mir das Antwortschreiben und eine Liste, in die alle Teilnehmer mit vollem Namen und Anschrift einzutragen seien, atomrechtliche Vorschrift, alle müssten sich auch beim Eintreffen vor dem Werksschutz ausweisen. Man hatte tatsächlich unserer Aufforderung Folge geleistet, hatte sogar den von mir vorgeschlagenen Termin nur 5 Tage später geschluckt. Auch das Erscheinen von den Vorstandsmitgliedern wurde zugesagt. Nur MdB Dr. Warikow ließ sich entschuldigen. Er hatte an diesem Tag eine Sitzung des Deutschen Bundestages. Die Zeiten der Gall waren vorbei, die grünen Hanau waren entstanden und wurden von Anfang an als politischer Faktor wahrgenommen. Und ich wollte meine Chance nutzen, etwas mitzugestalten. Zwar hatten Eleonore und ich 2 kleine Kinder, das dritte war gerade unterwegs, familientechnisch war es der ungünstigste Zeitpunkt, sich in die Politik einzumischen. Allerdings bieten neue Parteien auch die Chance, tatsächlich mitzugestalten. Und so eine Chance kommt höchstens einmal pro Generation. Ich hege allerdings keine Illusionen über die langfristige Entwicklung dieser Partei. Bei den Sozis hat es von der Parteigründung 1863 bis zur Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 gerade mal 50 Jahre gedauert. Heute ist alles schnelllebiger. Bei den Grünen wird es, fürchte ich, nur 20 Jahre dauern, sagte ich damals zu Eleonore. Ja, 1998 beschloss die Bundesregierung mit Außenminister Joschka Fischer in den Jugoslawienkrieg einzutreten. Ich hatte mit meiner Vermutung sogar zeitlich gar nicht so falsch gelegen. Aber vorher, so hoffte ich, könne man noch einiges Positive mit dieser neuen Partei auf die Beine stellen. Zunächst aber war Basisarbeit zu leisten und das hieß Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Im Herbst 1982 wurde in Hessen gewählt, am 6. März 1983 war Bundestagswahl, im Herbst 1983 schon wieder Landtagswahl, weil keine Regierung zustande gekommen war. Und Wahlkampf war hart. In alle Briefkästen musste Werbung gesteckt werden, Wahlplakate mussten geklebt werden, Presseerklärungen verfasst werden und immer wieder Stände auf dem Marktplatz. Ich war fast jede Woche bei diesen Ständen auf dem Marktplatz. Und das war teilweise richtig schwer. Der Grund dafür waren eben die Hanauer Nuklearbetriebe. Hier waren damals 4000 Menschen beschäftigt und Nukleartechnik war, dank der staatlichen Förderung, eine Goldgrube. Die Löhne der Beschäftigung, der dort Beschäftigten, waren doppelt so hoch wie in vergleichbaren Betrieben. Natürlich wollte keiner von denen seinen Arbeitsplatz verlieren. Und wir Grünen forderten die Abschaffung der Nuklearbetriebe, den Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft. Ich muss übrigens zu meiner Schande gestehen, dass ich, als ich den Grünen beitrat, noch Anhänger der Atomkraft war. Das war für mich eine saubere Energie im Gegensatz zur schmutzigen Kohleverstromung, die die Umwelt schädigte. Ich musste allerdings bald feststellen, dass die Atomkraftgegner die wesentlich besseren Argumente hatten. So dass ich damals, als wir die Stände auf dem Marktplatz hatten, bereits überzeugte Atomkraftgegner war. Ein einziges Mal jedoch waren es nicht wir, die bei den Ständen am Marktplatz den geballten Zorn des gesunden Volksempfindens, wie das zu Zeiten der Nazis hieß, auf uns gezogen haben. Das war am Samstag, nachdem die Sowjetunion ein Passagierflugzeug, das offensichtlich vom US-Geheimdienst benutzt wurde, abgeschossen hatten. An diesem Tag bekamen nicht wir die Prügel des gesunden Volksempfindens, sondern die Leute am Stand nebenan. Der war von der DKP. Zwar hegte ich durchaus Mitgefühl mit den armen Hanauer Kommunisten, aber ich war doch auch froh, dass nicht wir diesmal den ganzen Hass zu spüren bekamen. Der Thomas-Münzer-Keller war Vergangenheit. Die Stadt Hanau hatte gerade ein Bürgerhaus Lamboy eröffnet und dort gab es Räume für Vereine und Parteien. Eine meiner ersten Aufgaben bei den Grünen war es, einen Raum in diesem Bürgerhaus anzumieten. Wir hatten jetzt auch Schlüssel für das Bürgerhaus. Und im grünen Treff, so nannten wir unseren Raum, versammelten sich von da an immer wieder die Bürgerinitiativen und Organisationen, die uns nahestanden. Die Grünen waren jetzt Kümmererpartei geworden. Und ich war mehrmals in der Woche im grünen Treff. Ich trank während der Sitzung nur noch 2 Flaschen Bier. Gut, hinterher gingen wir gewöhnlich noch zusammen in den Brückenkopf, eine Kneipe der Alternativszene am Rande des Lamboy-Viertels. Aber dann waren es nur noch 2 Stunden bis zur Sperrstunde. Die täglichen Besäufnisse gehörten der Vergangenheit an, auch wenn ich alles andere als abstinent lebte. Dafür hatte ich endlich wieder den Eindruck, etwas Sinnvolles zu tun. Und ich genoss auch das mit dieser neuen Position im Sprecherinnenrat verbundene Ansehen. Ja, es sind fast immer gemischte Motive, die uns leiten, wenn wir das Gute tun. Es ist eben ein sehr verschlungener Pfad, den man geht, wenn man sich allmählich in die Richtung bewegt, zum Wohle aller Wesen handeln zu wollen. Es gibt eben gewöhnlich, neben den altruistischen, auch egoistische Motive. Das ist aber, denke ich, in Ordnung. Es wäre fatal, wenn wir nicht zum Wohle aller Wesen handeln würden, nur weil das ja auch zu unserem eigenen Wohle dient.